Alle bereit? Gut, bin erstaunt, dass da so viele da sind. Dankeschön erstmal. Er hat ja gerade eben schon ganz richtig angesagt, es geht um das Oldenburger Computermuseum, das seit November letzten Jahres tatsächlich als richtige Ausstellung, als begehbare Ausstellung existiert. Und ich will so ein bisschen was darüber erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist überhaupt. Geplant war das ja eigentlich nicht. Ein bisschen was zu mir erzählen, ein bisschen was über die Ausstellung erzählen und dann am liebsten gar nicht so viel erzählen, sondern mit euch gemeinsam darüber diskutieren, was für einen Sinn so eine Ausstellung überhaupt hat, wie man sowas auf Dauer, über Jahre auch am Leben und interessant halten kann und wie man auch normal begeisterte Menschen, also nicht solche wie uns, sondern daran interessieren kann, also wie man sowas inhaltlich füllen und gestalten kann. Und das wäre mir auch das Feedback ganz, ganz wichtig, dass wir das zum Schluss am liebsten noch mal eine Runde drüber reden können, eine etwas längere Runde. Aber erstmal wollte ich jetzt erzählen, was es jetzt überhaupt gibt und wie ich da hingekommen bin. Also erstmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Timo Eddix, bin 35 Jahre alt und 3D-Grafiker. Der Beruf kommt übrigens auch dadurch, dass ich mich eben frühzeitig mit Grafik auf dem Rechner, zum Schluss auf dem Amiga 500, was die Homecomputer angeht, beschäftigt habe. Das hat mich irgendwie dahin gebracht, deswegen liegt mir dieses Thema auch so am Herzen. Also auch wenn ich mich jetzt nicht täglich mit meinem Rechner beschäftige, werde ich täglich daran erinnert, wo es eigentlich herkommt. Erster Kontakt zu Computern mit 7 Jahren, 1979, also mit 6 oder 7 Jahren ungefähr, das war so ein Tandy TS-80, Modell 1 damals. Und richtig sammeln, wo ich sagen würde, so, ich habe jetzt nicht einfach nur ein paar Rechner zu Hause stehen, sondern ich fange an zu sammeln, ist jetzt ungefähr seit 10 Jahren. Gut, ich habe gestern schon mit ein paar Leuten gesprochen, denen nicht sofort klar war, wo Oldenburg ist. Deswegen habe ich gerade eben noch in die Präsentation diese Folie eingebaut. Oldenburg befindet sich da. Also es ist nicht ganz nebenan von hier aus. Es ist auch, wie es immer so schön heißt, strukturschwachen Nordwesten. Aber dennoch gibt es tatsächlich auch dort einige Sammler, wie ich auch festgestellt habe, einige Sammler, die sich nur mit Telespielen, Arcade-Geräten auseinandersetzen. Wenn ich jetzt so die Landkarte der Sammler sehe in Deutschland, die sich mit unserem Thema auseinandersetzen, ist ganz klar der Süden höher besetzt. Aber es gibt auch durchaus in Niedersachsen und auch im Bereich Oldenburg-Bremen einige Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Erstmal ein bisschen zu dem, was ich jetzt täglich mache. 3D-Grafiker heißt, ich mache 3D-Visualisierung, hauptsächlich Architektur. Das sind dann solche Motive, die also mal irgendwas mit noch nicht gebauten Häusern zu tun haben. Also an dem Bild sind nur die Personen echt, alles andere ist halt computergrafisch hingemogelt, Innenraumdarstellung, also das ist so mein tägliches Geschäft. Nur jetzt loben kann ich nichts für das Bild. Und daraus, und das ist auch schon etwas, was ich dann nachher besprechen werde, daraus finanziert sich momentan auch das Museum, dem kann ich schon mal vorweggreifen. Gut, so ein bisschen zu dem, was bisher war. Wie gesagt, seit 1999 tue ich so, als würde ich Rechner nicht nur zum Eigenbedarf besitzen, sondern auch darüber hinaus. Also Rechner, mit denen ich auch als Jugendlicher, als Kind nie was zu tun hatte, sind seit 1999 in meinem Besitz. Und das ist für mich so der Startpunkt, wo ich sage, jetzt fange ich an zu sammeln. Das ist keine Liebhaberei mehr, weil ich die Geräte haben wollte, mit denen ich als Jugendlicher zu tun hatte. So war eigentlich der Ursprung, dass ich gesagt habe, in mein erstes Büro, das erste Mal selbstständig machen, muss unbedingt ein Amiga, also ein 500er, muss unbedingt ein Color Genie, ein TI und ein Tandy TS-80 Modell 1, weil das so die Ahnen sind dessen, was ich jetzt halt normal mache. Und erst danach sind dann Leute aus meiner Umgebung drauf gekommen zu sagen, hey komm, wenn du einen Amiga 500 hast, dann kannst du auch noch einen 1000er haben. Dann hatte ich die beiden, dann brauche ich noch einen 2000er und irgendwie war dann relativ schnell die Amiga-Reihe voll. Und dann haben dann andere gesagt, oh komm, jetzt brauchst du noch alle Ataris. Und so kam irgendwie dieses Sammeln und dieser ja, also ich habe, das war nicht geplant. Ich habe mich nicht immer hingesetzt und gesagt, jetzt mache ich eine Computersammlung, sondern ich wollte eigentlich nur eben die Geräte, zu denen ich selber einen Bezug hatte. Und erst später sind die Sachen dazu gekommen, die damals im Laden standen, die meine Eltern mir aus seltsamen Gründen nicht kaufen wollten. Weiß ich auch nicht. Naja, es wurde dann halt immer mehr und es ist das draus geworden, was ich jetzt zeige. 2001, also nach 2 Jahren des Sammelns, war noch nicht so viel, hatte ich tatsächlich über Bekannte in der Fußgängerzone Oldenburgs, kleine Oldenburg-Werbeeinblendung, die älteste Fußgängerzone Deutschlands übrigens.
Ist auch schön.
Dankeschön. Ach, immer besser, wenn andere das sagen, als wenn man das selber erzählt. Also da war ein Ladengeschäft, was am Donnerstag die Pforten geschlossen hat. Erst am Montag kam der Nachfolger rein. Aber die vorigen Mieter hatten halt die Miete bis zu diesem Sonntag eben bezahlt. Dann haben wir gesagt, okay, wir stehen ja sowieso 2,5 Tage die Räume leer. Mach, was du willst. Hauptsache, fang jetzt die Bude nicht ab. Dann habe ich eben die paar Rechner, die zu dem Zeitpunkt schon da waren. Ja, läuft alles?
Ja, sieht gut aus.
Okay.
Die paar, das war ganz aufgelöst.
Die paar Rechner, die bis zu dem Zeitpunkt schon da waren, irgendwie ins Auto gepackt, in die Innenstadt gebracht. Das sah dann so aus. Und die Regale sind also noch aus der Lageneinrichtung vorher. Und ich habe dann einfach meine Sachen draufgepackt. Und es war also nicht in der Presse angekündigt, gar nichts. War einfach nur mitten 1A-Lage Fußgängerzone, draußen irgendwie so ein C64 hingehängt. Wirklich nur so eine Kordel und dann irgendwie so heute Ausstellung. Mehr Werbung war nicht, aber dadurch, dass es halt Fußgängerzone ist, sind die Leute reingekommen. War super. So diese weißen Dinger, das sind noch so Kalksandsteinblöcke aus dem Baumarkt, die ich noch schnell geholt habe. So 3 Stück aufeinander und dann... So, dann gab es eine größere Ausstellung in der Volkshochschule bei uns, da hatte ich so einen Raum, das war schon ein bisschen netter, der ist auch größer als jetziger Ausstellungsraum, aber eben auch nur für 2 Tage. Guckt euch an, was da für Rechner stehen. Das ist nicht besonders lustig, die mit 2 Leuten für 2 Tage dahin zu schleppen, Laufweg zu machen, die Software rauszusuchen und am Sonntagabend, so jetzt kannst du alles wieder einpacken und ins Lager bringen. Tolle Sache. Und zu dem Zeitpunkt waren die auch noch alle bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Also ich hatte noch kein Lager, sondern es lagerte in der Wohnung, das war auch nicht schick. Dann noch ein paar Impressionen aus der Ausstellung. Das war so ein Panorama noch. Das war in der Tat schon Wochen vorher in der Presse angekündigt und da kamen halt noch so ein paar mehr Leute. Das hat sich in den 2 Tagen schon noch gelohnt, was die Zuschauer angeht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber der Aufwand steht einfach in keinem Verhältnis zu einer 2-tägigen Ausstellung. Also das war schon so, war ganz nett, aber das mache ich nicht jedes Jahr. Dann 2004. Tag der Informatik im Office. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist. Das ist eigentlich ein überregional bekannter Laden. Das Oldenburger, also Office ist ein Akronym für Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik, Werkzeuge und Systeme. Gut, dass sie es abgekürzt haben, das kann ja keiner aussprechen. Also eine relativ große IT-Bude bei uns, der Uni angegliedert und da gab es halt Tag der Informatik, da gab es auch mal lange Nacht der Informatik und dann habe ich immer so einen Raum da gespielt, also 4, 5 Rechner hingestellt und gut war. Genau, lange Nacht der Informatik, das ist halt immer nur so Tag der offenen Tür, wo ich dann einen Part hatte. Dann 2003 und 2008, ein Monat Dekoration in einem etwas hochwertigen Brillenladen bei uns, was auch sehr schön positives Feedback gebracht hat. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie so Kontakte zu Einzelhändlern hat oder Autohäusern oder sowas. Die sind immer irgendwie auf der Suche nach außergewöhnlichen Deko-Gegenständen. Und da standen halt die Rechner dekoriert mit so diesen Schaumstoffmäusen, diesen Kioskmäusen und die Brillen drauf. Und der Brillenhändler hat gesagt, er hat noch nie auf eine Deko so viel Feedback gekriegt wie auf die. Also die Leute kommen wirklich rein und sagen, wo kommt die denn her und sowas. Und damals war ich noch nicht so schlau, großartige Schilder dran zu stellen. Das habe ich dann 2008, das ist jetzt schon ein Bild von letztem Jahr, ein bisschen besser gemacht. Und idealerweise war das, diese Deko lief einen Monat vor der Eröffnung der jetzigen Ausstellung. Das heißt, ich hatte da schon irgendwie so ein Aushängeschild, um den Leuten zu sagen, hier, guck mal, bald, da um die Ecke, ist eine richtige Ausstellung. War ideal. Also die Rechner liefen dann nicht, die standen einfach nur. Ne? Also keine Funktion. So, und dann 2006, 2007, 2009. Ich war irgendwie 2006 auf den Verein gestoßen. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen mag er bekannt sein. Dem Verein zum Erhalt klassischer Computer oder ganz kurz und griffig VZEKC. Ist das irgendein Begriff? Also bei dir weiß ich es. Und sonst irgendjemanden? Hab schon mal gehört? Unter der Domain... Classic-Computing zu erreichen, ist auch relativ groß, der Verein, also auch im deutschsprachigen Raum organisiert, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Und auch da gibt es einmal im Jahr die sogenannte Classic oder die Classic Computing, das Haupttreffen aller Mitglieder, auch Öffentlichkeit, also ganz ähnlich wie hier, auch gerne mal in der Turnhalle, da habe ich glaube ich auch ein paar Bilder dabei. Genau, das ist die 2006er Classic, mein Tischbereich. Das war dann schon ein Jahr später, genau. Also ist von der Aufmachung und von der Art und Weise dem hier ganz ähnlich. Das war die vom letzten, August 2008, das war dann schon eine Nummer größer. Das heißt, das ist für mich jährlich jetzt so ein fester Bestandteil geworden, so da fährst du irgendwie hin, packst die Autos so voll, wie irgendwie geht. Leist dir eins und packst das so voll, wie irgendwie geht. Und das war Ich denke mal, dass wir das mit dem Termingelände aufgenommen haben. Ein bisschen für mich jährlich immer so ein Ding. Einmal ausstellen im Jahr auf alle Fälle. Nur ist es dann halt nicht in meiner Heimatstadt und eben auch nur für, na, sagen wir mal, eine interessierte, geschlossene Benutzergruppe. Das ist nochmal die Homepage. So, und jetzt kommen wir zu dem, was es aktuell ist. Also das war jetzt der ganze Vorläufer. Ich nenne es großkotzig das Oldenburger Computermuseum. Mir hat keiner erlaubt, das Ding Museum zu nennen. Ich weiß nicht, wie die anderen, also offiziell Museen in Oldenburg das so sehen. Also ob ich denen mit eher auf Keks gehe oder nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich das Ausstellung oder Präsentation oder sonst irgendwie nennen soll. Aber ich finde, Museum hat so einen offiziellen Touch und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Also zurzeit ist es so. Es gibt, oder es gab, ein Internetcafé für Senioren. Das wurde geschlossen. Das hatte einen erdgeschossigen Raum in der Innenstadt Oldenburgs und nach der Schließung, ich bin da jeden Tag dran vorbei, weil ich auch in der Innenstadt wohne, habe ich mich an den ehemaligen Betreiber gewandt und gesagt, so Leute, was ist mit dem Räumen? Habt ihr da eine Nachnutzung? Passiert da irgendwas? Kann ich da Rechner einstellen? Eigentlich wollte ich nur ein paar Computer vorne in die Schaufenster stellen, ein Schild dran, Oldenburger Computermuseum, bei Interesse melden, E-Mail-Adresse gut ist. Die haben mir aber gleich erlaubt, für 2 Monate, das war November und Dezember, den ganzen Raum zu nutzen. Für eine geringe Miete. Auch ganz, ganz unbürokratisch auf einen kleinen Vertrag aufgesetzt und das war's. Und dann haben wir gesagt, so bis zur Vorweihnachtszeit ist das gar kein Problem. Und dann habe ich natürlich erstmal alles in Bewegung gesetzt. Oh, noch ein Zulöffel. Was ich also irgendwie an Freunden und Bekannten bei der Presse hatte, habe Flyer gedruckt, die verteilt und habe das darüber bekannt gemacht. Und vor Weihnachtszeit muss ich nichts erzählen, ist die Innenstadt sowieso voll. Und das war schon mal erstmal ein super Erfolg. Das Blöde war, die haben es nicht gebacken gekriegt, den Raum komplett leer zu räumen. Vorm 17. November, das heißt, der ganze November war schon mal gegessen. Ich habe 3 Wochen darauf gewartet, dass ich da tatsächlich reinkam. Und in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr kommt da auch keiner rein. Also de facto waren es nur 4 Wochen von den ursprünglichen 8. Da war ich schon mal ein bisschen enttäuscht. Habe dann kurz vor Weihnachten angerufen, wie es denn aussieht mit der Verlängerung. Und da haben sie mir in Aussicht gestellt, bis Februar geht's auch. Das war schon mal super, weil dann kann man schon wieder ein bisschen planen. Das ist zum Beispiel einer der Zeitungsberichte. Was meint ihr, wie häufig ich mich fragen lassen musste, ob ich denn der Dinosaurier mit dem Stromanschluss sei? Naja gut, aber mit solchen Titeln kann man da was machen. Mittlerweile waren auch ein paar Fernsehsender da. Einen Bericht habe ich noch mitgebracht, weil der auch sehr gut ist. Ganz wichtig dazu, es gibt die Homepage. Ich weiß nicht, wer da schon mal drauf geschaut hat. Die mein eigentliches Sprachrohr draußen ist. Das heißt, wenn es irgendwie spezielle Aktionen gibt, Themenabende oder sowas, wird es alles da kommuniziert, weil ich mir tägliche Anzeigen in Zeitungen einfach nicht leisten kann. Die Finanzierung kommen wir später nochmal drauf. Hier jetzt erstmal ein paar Bilder, damit ihr euch ein Bild dann machen könnt, wie es da aussieht. Das ist der Laden von außen. Vorne Poster drin, relativ große Glaseingangstür. So sieht es aus, wenn man dann reinkommt. Ist das hell genug? So Booster aus. Das war ein sehr besuchtes Vorstands vom Verein zum Erhalt klassischer Computer. Das sind so Impressionen von einfach Besucherabenden oder Themenabenden, also wo man wirklich sieht, die Leute spielen da, die Leute kommen rein. Das ist erstmal die erste Frage, kostet das was? Und die zweite, darf ich das anfassen? Ne, beim Museum, das ist halt das Ungünstige an diesem Namen, wenn man das Ding Museum nennt, impliziert es irgendwie gleich, passt das bloß nicht an. Aber man sieht, die Dinger werden tatsächlich genutzt und lösen Spielspaß aus, sind auch frauenkompatibel. Also es ist nicht nur so, dass da Männer reinkommen, es kommen auch freiwillig tatsächlich Frauen rein, die nicht von ihren Männern da so. Ja, das wundert mich immer, passiert tatsächlich. Das sind so Bilder von Schulklassenführung oder von Betriebsbesuchen. Also es ist durchaus lebendig da. So zu den Zahlen, wie viele da sind, komme ich dann nachher nochmal. Aber das macht schon Spaß, wenn die Bude da voll ist und ich da nicht nur alleine sitze und meine Zeit totschlage. Ich muss dazu sagen, als ich noch nicht wusste, dass es fortgesetzt wird, also im letzten Jahr, das waren wir wirklich 5 Tage die Woche, 4 Stunden abends da. Öffnungszeiten 17 bis 21 Uhr, verlängerter Feierabend, montags bis freitags komplett durch. Und mit wir meine ich hauptsächlich mich. Weil da gab es noch kein Bier, da gab es noch einen Menschen, der hat mich hin und wieder mal abgelöst, weil ich nur wirklich gar nicht konnte. Und mir war das so wichtig, dass ich diese Öffnungszeiten auch wirklich dauerhaft habe und nicht jeden zweiten Tag einen Zettel ins Fenster hängen muss, so wegen persönlichen Gründen oder aus Talala oder irgendwie geht's heute nicht. Das heißt, das habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe zum Glück ein Notebook, konnte vor Ort arbeiten und meistens war es auch tatsächlich voll. Wie gesagt, vor Weihnachtszeit ging. In dem Moment, wo ich wusste, es geht irgendwie weiter, das hieß jetzt erstmal Verlängerung bis Februar, habe ich sofort gesagt, okay, wir dampfen das irgendwie ein bisschen zusammen, das kriege ich zeitlich nicht mehr hin. Und seitdem gibt es wöchentliche Öffnungszeiten an Tagen mit D von 17 bis 21 Uhr. Also Dienstag, Donnerstag, verlängerter Feierabend ist normal Öffnung. Geht auch sehr gut. Als ich dann diese bis Februar Verlängerung hatte, muss man dazu ein bisschen ausholen. Oldenburg ist dieses Jahr Stadt der Wissenschaft. Das ist ja immer einmal im Jahr eine Stadt, die sich irgendwie dafür bewerben kann. Und aus gewissen Gründen, weil halt besondere wissenschaftliche, wie zum Beispiel das Office oder das Haus des Hörens haben wir da, so gewisse Einrichtungen da sind, kann sich so eine Stadt dann bewerben und wird dann irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt von aus Berlin einen Ausschuss, der das bestimmt, Stadt der Wissenschaft genannt. Und dann gibt es in dem Jahr halt ganz viele Projekte, die sich dort beteiligen können. Und da habe ich natürlich unheimlich viele Anstrengungen unternommen, zu sagen, also Jungs, das passt auch einwandfrei, wenn wir uns nach vorne richten und Zukunftsstadt werden, also die Domain ist übermorgenstadt.de, dann passt auch eigentlich so ein Schritt nach hinten und gucken, wo kommen wir eigentlich her, die junge Geschichte der Computer, ideal dazu. Das muss man nicht mal schön reden, das passt. Wunderbar. Und das haben wir dann auch so gesehen und dann durfte ich mich offiziell Projektstadt der Wissenschaft nennen. Das Problem war nur, die drucken natürlich nicht Programmhefte täglich, die machen das für die nächsten Monate. Die haben also dann an mich den Anspruch gesetzt, okay, wenn wir dich da dann aufnehmen, überall in unserem offiziellen Programm auftauchst, dann musst du garantieren, dass du A, feste Öffnungszeiten hast und B, bis Ende August da bist, mindestens. Weil bis dahin gilt das nächste Programmheft. Wenn man mit dieser Rückenstärkung zu sagen, so die Stadt Oldenburg meint auch, ich bin ein wichtiges Unternehmen hier und wie auch immer, ja, man muss das ja irgendwie mal schön reden, bin ich dann halt nochmal zu dem Besitzer der Räumlichkeiten. Und die haben dann auch wirklich, wie auch schon vorher, relativ unkompliziert gesagt, ja, mach, wir haben da hier keine Verwendung für. Und so kam es jetzt, dass eben die Verlängerung bis Ende August da ist, was mich natürlich riesig freut. Aus der ursprünglich screenigen Idee, ich mache mal 4 Wochen vor Weihnachten auf, dann 3/4 Jahr zu machen, ist ein Riesending für mich. Gut, jetzt kommt natürlich der Gedanke, wie führe ich es weiter? Aber erstmal, und ich hoffe, das ist laut genug hier, ansonsten simultan übersetze ich die wichtigen Sachen. Was so ein Journalist für Ahnung hat und was sie da nachher draus machen, ist eine andere Nummer. Zu der Szene muss ich sagen, ist nicht gestellt. Es ist wirklich passiert. Also Booten und Binnen ist so ein lokaler Sender für Bremen, die aber mit einem professionellen Team da waren, 3 Leute, Tontechniker, Redakteur und Kameramann. Ist dann die andere Sache, aber für mich war es riesig, meine Ausstellung im Fernsehen zu sehen. Also das ist hochkonzentriert. Und dahinter die zweite Person, also man kann es jetzt nicht hören, die zweite Person ist der Jörg Walter, der sich sehr früh bereit erklärt hat zu sagen, ich mache das irgendwie mit dir, wir teilen uns momentan die Öffnungszeiten so, dass am Dienstag ich da bin, am Donnerstag er und er auch sich sehr schnell in alle Geräte eingefuchst hat, die ihm nicht bekannt waren und er so sehr, sehr fundierte Führungen machen kann. Also zur Zeit, wenn eine Schule sich anmeldet, sagen wir immer eine Führung durch diese 20 funktionierenden Teile, dauert über eine Stunde. Es ist wirklich nicht langweilig, also dann kommen die ganzen Geschichten zwischen Texas Instruments und Commodore dazwischen, er erzählt, wie die Raubkopien oder wie die Szene entstanden ist, wie die Demos vor den Spielen zustande gekommen sind. Also versucht immer einen Bezug aufzunehmen, was die Jugendlichen kennen und versucht es abzuleiten, woher es kommt. Natürlich nochmal 10 Minuten über Sit-Sound erzählen, also alles das, was irgendwie heutzutage noch Bezug hat und Aktualität hat, wird damit aufgenommen. Eingabegeräte, überhaupt die teilweise Kinder, wir haben da 5., 6. Klasse, erstmal zu sensibilisieren, dass diese Kisten nicht nur die Tastaturen sind, und dass auch Computer ohne Maus zu bedienen sind, dauert schon mal eine Viertelstunde. Und so eine Stunde kommt da schnell zusammen. Das ist eigentlich kein Problem. Und da hat man es gerade gesehen, während die Jungs uns da gefilmt haben, sagt der Tontechniker, auf einmal wird das Gerät fallen. Und der Kameramann natürlich so gleich drauf. Und somit war alles, was sie sich eigentlich zurechtgelegt haben im Interview, total vergessen. Super, da quanten Computer, wir haben Aufhänger. Und da sieht man aber, er läuft noch. Also trotz Abrauchen. Aber wir haben natürlich sofort auseinandergenommen und geguckt, was passiert. Das hat gestunken. Irre. Und er ist mittlerweile wieder hergestellt. Also ich habe ihn letzte Woche wieder zugeschraubt. Also bis dahin stand er jetzt 3 Monate offen, weil wir nicht genau wussten, kam es wieder oder nicht. Aber für die war es natürlich gefunden, ist besser. Die hatten einen Aufhänger. Super Sache. Und die meisten Leute, die es sehen, glauben wirklich, dass wir gestellt. Ich meine, was habe ich denn für Interesse daran zu zeigen, dass meine Geräte weiß qualmen können? Gut, dann werden noch ein paar Sachen gezeigt. Er erzählt noch ein bisschen was dazu. Insgesamt sehr großes Feedback. Es gab noch ein paar Radioberichte über das Museum. Und ich frage natürlich fast jeden, der reinkommt, wo haben sie es erfahren? Haben sie Flyer gesehen, in der Zeitung, im Radio gehört? Und diese Öffentlichkeitsarbeit der Leute, die von sich aus sagen, das finden wir spannend, wir wollen das in unsere Redaktion tragen, ist nicht zu bezahlen. Das ist wirklich super. Solange man irgendwie einen Redakteur, der auch so in unserem Alter ist, dafür begeistern kann, braucht man eigentlich gar nicht viel tun. Die berichten da ganz von alleine drüber und auch gerne mehrmals. Ja, das ist mein... Also kann man sich ungefähr ein Bild machen, wie groß das ist, wie die Ausstellung dort ist. Von der Sammlung her ist es ungefähr so, ich meine, ich habe so 130 bis 150 funktionierende unterschiedliche Geräte, so sage ich es immer. Also einige sind natürlich doppelt und dreifach da, aber so die man wirklich ausstellen kann, wo es Software ist, zähle ich so, ich sage mal vorsichtig 130. Der Raum selber gibt Raum und Platz für 40 bis 50 Ausstellungsstücke, wovon 20 lauffähig aufgebaut sein können. Mehr passt einfach nicht, weil dann stehen die so nah und eng beisammen, dass Leute, die die Geräte nicht kennen, die nicht auseinanderhalten können. Also dann zählen die auf einmal eine Datasette vom C64 zum Atari, weil die einfach fast aufeinander stehen. Deswegen haben wir es entzerrt, also ursprünglich war das ein bisschen enger aufgebaut, aber es hat sich gezeigt, dass es Sinn macht, die ein bisschen solitär hinzustellen, damit auch wirklich unbedarfte Menschen sehen können, wo der Computer anfängt und wo er aufhört. Das klingt jetzt so simpel, aber es ist wirklich, wirklich ein Ding. Gut, zum Stand der Dinge. Die Ausstellung hat ja schon gesagt, läuft seit November. Die wöchentliche Öffnungszeit hatte ich auch schon gesagt. Und es gibt einen monatlichen Themenabend, der eben auch in der Presse kommuniziert wird. Lief jetzt das erste Mal, das war Themenabend Jump'n'Run. Da lief dann auf allen Systemen eben nur Jump'n'Run-Spiele. Und ich hatte noch eine Wii hingestellt zum Vergleich. So aktuelle Spiele und alte. Also auch ein Spielspaßvergleich. Und die Wii hat nicht immer gewonnen, muss ich sagen. Bisher circa, also wir machen keine exakte Strichliste, aber wir zählen sie über den Daumen. Also 450 Besucher waren definitiv schon da, bin ich ziemlich sicher bei der Zahl. Es sind so pro Öffnungsabend, also diese 4 Stunden, 10 bis 15 Besucher. Und Besucher zählen für mich, kommen rein, stellen fachbezogene Fragen und beschäftigen sich mit irgendeinem Rechner. Also Leute, die reinkommen und sagen, Entschuldigung, war hier nicht früher mal das Senioren-Internet-Café, zählen für mich nicht als Besucher. Da unterscheide ich schon ein bisschen. So, und wir machen Führungen natürlich für Betriebe und Schulklassen. Also gerade bei Schulklassen freut mich das, vor allen Dingen, wenn die in einem Alter sind, wo die eigentlich keinen Bezug haben können zu diesen Geräten und sich trotzdem dafür begeistern können. Es gab 3 Fernsehberichte, das dürfte eigentlich auf der nächsten Folie nochmal auftauchen. Genau. 2 Radioberichte, diverse Zeitungsartikel und Kurzerwähnungen und irgendwie Terminhinweise. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Die Verfügbarkeit des Raumes endet laut der bisherigen Aussage Ende August und davon gehe ich jetzt auch momentan stark aus. Was mir ganz wichtig ist, ich habe in jedem Interview und auch in jedem Fernsehbericht gesagt, so, wenn es Leute gibt, die mich irgendwie unterstützen wollen, dann meine ich das nicht finanziell, sondern ich selber bin nicht in der Lage, Geräte zu reparieren, wenn es mit einem Lötkolben passiert. Also aus 2 Geräten eins zusammenstecken und optisch erkennen oder sowas durchgebrannt, das tausche ich mal aus, das kriege ich noch hin. Aber technisch bin ich sonst, ich bin Grafiker und eben kein Elektrotechniker, kein Löter. Nicht? Würde mir wahrscheinlich eher die Hand versengen, als das Gerät heile machen, deswegen lasse ich es auch gleich. Solche Menschen zum Beispiel, ja, im Falle eines Abrauchens auch ein Feuerwehrmann ist natürlich auch praktisch, aber auch Menschen, die irgendwie Kontakte zur Presse haben oder die einfach nur, wie Astrid zum Beispiel, die mich auch hierhin begleitet, Lust hat, irgendwie sich mit den Geräten zu beschäftigen und die Disketten zu katalogisieren. Ich habe zurzeit kein aktuelles Inventar, deswegen weiß ich auch nicht, ob es 130 oder 50 oder 150 verschiedene Geräte sind. Das lässt meine Zeit einfach nicht zu. Und das finde ich super, dass ich jetzt in dieser Spanne, wo die Ausstellung da ist, 9 Leute gefunden haben, die wirklich gesagt haben, ja, sag mir irgendwie, was ich machen soll, ich helfe dir. Das ist schon mal riesig. Und das in Halb-Oldenburg. Wir reden von einer Stadt mit 160.000 Einwohnern, das ist nicht München. Also die auch so enthusiastisch sind, das irgendwie teilen, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Haupthobby, aber wenn ich dir irgendwie mal helfen kann, ist super. Und da sind wir jetzt auch schon bei einer kritischen Masse, wo man sagen kann, ich mache das jetzt nicht mehr alleine, sondern man könnte irgendeine Art von Verein daraus machen. Jetzt komme ich auf die Aussichten und auf die Fragen und jetzt können wir auch schon, glaube ich, in die Diskussion einsteigen, was mich sehr interessiert. Wird die Ausstellung weiter bestehen? Ich will es natürlich, nachdem ich werte das als Erfolg, nachdem Erfolg, der bisher da ist, möchte ich es gerne. Ist es sinnvoll, einen Verein dafür zu gründen? Wie machen das andere? Wie sind dann bei Vereinsgründung, oder wenn ich jetzt wirklich sage, sind 9 Leute da, dann lass es mal davon 5, 6, 7 übrig bleiben, wenn die merken, das hat wirklich irgendwas mit Zeitaufwand zu tun. Ich glaube nicht, dass es 9 bleiben, aber vielleicht kommen ja auch neue hinzu. Wie regelt man das? Also zu den Besitzverhältnissen kann ich gleich nochmal was sagen, wie es aktuell ist. Und wie wird sich eine solche Sache finanzieren? Könnte man in einer Art und Weise Betriebe ansprechen, die das unterstützen? Könnte man durch eine Gemeinnützigkeit was machen? Gibt es Unterstützung für Museen? Gilt das überhaupt schon als Geschichte? Wie sind da eure Erfahrungen? Also wird das als lebendige Geschichte anerkannt und auch wahrgenommen? Dann natürlich die ganz klare Frage, da fühle ich mich, weiß nicht, wie es euch da geht, nicht mehr objektiv genug. Für mich ist die Ausstellung natürlich wichtig, aber für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich wusste, es gibt Heimcomputer, ja, gucke ich mir mal an. Was für einen Stellenwert hat das? Auch im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Naturkundemuseen oder Kunstmuseen, wie wichtig ist mittlerweile diese 30- bis 40-jährige Geschichte, die man da aufstellen kann? Gibt es vergleichbare Ausstellungen in Deutschland? Meiner Meinung nach nicht. Also eine wirklich dauerhaft offene, hands-on, wo die Dinger funktionieren. Wenn ihr was anderes wisst, ich bin da interessiert. Ja, und das war's. Ich wollte noch eigentlich eine dahinter schmeißen. Die Folie habe ich mir jetzt gespart. Das war jetzt der Entertainment-Teil und jetzt würde ich mich natürlich über eine tolle Diskussion freuen. Also erstmal der Punkt, das Wichtigste ist euch im Museum bekannt, was es ähnlich macht. Irgendjemand, der nur sagt, es gibt eine dauerhafte Ausstellung für die Allgemeinheit.
Wir können ja mal auflisten versuchen, was es an Ausstellungen für uns bekannt ist.
Ja.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wie viele davon und was davon hands-on ist. Also was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist natürlich mein Heimatmuseum Stuttgart. Mhm. Computermuseum der Informatik. Das ist ja auch typisch immer so, dass einige Museen der Informatik angegliedert sind und da irgendwie Beziehungen haben. In dem Fall haben sie sogar Räume in der Informatik. Ob das hands-on ist, da er sich eher auf Nicht-Handcomputer spezialisiert, vielleicht nicht in dem Maß oder so. Dann gibt es natürlich das Heinz Nixdorf.
Gut.
Das Museum ist auch ein Museum.
Richtig, also das ist wohl auch das Bekannteste. Ich denke, wenn man in Deutschland an Computermuseum denkt, vielleicht ist es ein bisschen deutsches Museum, aber ich denke, Nixdorf-Museum ist da jedenfalls in meiner Wahrnehmung.
Das ist ein deutsches Museum?
Das deutsche Museum ist noch ein bisschen führender eigentlich als
ja?
Das Nixdorf-Museum. Weil die Sammlung schon viel länger existiert und aufgebaut.
Okay.
Ja, aber größte ist noch von der größten Hands auf sicherlich nichts zu machen.
Nee, also bei solchen schrankwandähnlichen Geräten kann man das auch schlecht kommunizieren, wie das denn so zu bedienen ist. Das ist natürlich bei irgendwas, wo ein Spiel geladen ist, deutlich einfacher, klar.
Es gibt das Event-Museum in Winden. Das ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine normale Öffnungszeiten hat oder ob man dann nur
Also genau, so viel ich weiß, ist das irgendwie on demand. Also wenn nicht dauerhaft, sondern dann eben
auf Anfrage. Dauerhaft schon, aber halt nicht frei zu wählen.
Genau. Dann habe ich mich gestern mit Herrn Ralf Bühle unterhalten von der FH Kiel. Da gibt es ja definitiv die Computerschausammlung, wie die es nennen. Absichtlich nicht Museum genannt, wie ich mich gestern habe erkundigen können. Und die planen ja ganz, ganz mutig 2011 richtig einen eigenen Bau dafür und also das ist ja ein ganz ambitioniertes Ding, was da läuft.
Also so Sammlungen, ne? Jede Menge, auch in allen möglichen Disziplinen so und viele Leute finden bei sich altes Gerümpel auch noch irgendwie aus der Vorgeneration geerbt, also was wie Handkurbelrechner und sowas alles, ne? Und ich kenne aber wirklich nichts, was die Spezialisierten sagen in dem Homecomputer. Ja, und machen daraus eine große Sammlung dann eben fix etabliert, eigenständig nicht etwa untergebracht, was weiß ich, in der Ecke oder ein Foyer von irgendeiner anderen Firma oder so, ne? Wie irgendwie EDV-Musiker. Ja. Insofern finde ich das tatsächlich auf meiner Warte einzigartig. Ja? Und ich würde auch den Tipp geben, wenn du suchst nach Finanzierung langfristiger Institutionalisierung, dass du dir weiterhin genau diesen Fokus setzt und sagst, ich mache Homecomputer. Weil das ist dann wirklich was Eigenständiges, wo du dich mit abgrenzt und sagst, ja, das gibt es tatsächlich nur hier. Mhm. Und vielleicht bevor die Leute anfangen, die alle fachfremd sind, die Nase zu rümpfen und sagen, Homecomputer, Spielecomputer, was ist das Besonderes, dass du noch zusätzlich qualifizierst und sagst, ja, bei mir kommt aber nichts im Haus, was jünger ist als, was weiß ich, 15 Jahre,
20 ja, ja. Jahre.
Ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Also alles x86-basierte hat da eben nicht viel zu suchen. Das Einzige, was in der Ausstellung steht, ist ein IBM XT. Mhm.
Ja, also irgendwie mach den Leuten Kriterien klar, dass du nicht irgendwie eine beliebige Sammlung bist von irgendetwas, was du alles Mögliche in die Finger kriegst.
Ja, eben, so. Genau. Das ist der Punkt.
Tatsächlich einen Plan hast.
Mein Auswahlkriterium dafür war einfach, weil ich gedacht habe, da ist einfach der Wiedererkennungswert am größten und der Entertainment-Faktor ist am größten. Also wenn Hans Arnold, das war von vornherein das Wichtigste, dass die Leute aktiv eben ausprobieren können und ihrem kleinen Sohn zeigen können, es ist normal, 20 Minuten auf das Laden eines Programms zu warten. Dass es dann eben genau dieser Homecomputer-Bereich ist, wo viele Leute jetzt eben gerade junge Kinder haben, die sich auch anfangen für Telespiele zu interessieren, mit den Dingern groß geworden sind und natürlich das dann direkt weitergeben können und zeigen können. Das war eigentlich mein Fokus dabei. Und natürlich habe ich mich von Anfang an in meiner Sammelleidenschaft auch darauf fokussiert. Es gibt in meiner Sammlung auch Workstations, aber das ist eben mein Grafiker-Spiel. Ja. Das hat für die Allgemeinheit dann irgendwie nicht so einen hohen Wert. Das ist das Wichtige dabei. Ich wollte noch ein paar Sachen zur Finanzierung erzählen. Also natürlich weiß ich, meine Sammlung ist überhaupt nicht riesig. Also 150 Geräte sind ein Klacks gegen das, was ich gestern Abend gesehen habe. Im Lager des Veranstalters, in einem der Lager. Das ist der Hammer. Ich bin irgendwie nur noch Finger auf dem Auslöser. Guck mal. Zu Hause nochmal die Bilder angucken oder nachher auf der Heimfahrt und das nochmal realisieren, was ich da gestern gesehen habe. Ist irre, ist toll. Aber eben die Sammlung, und das ist mir ganz wichtig, besteht aus ganz, ganz vielen Rechnern, die so aussehen, als wären sie gerade aus der Packung gehüpft. Also ich kaufe auch immer wieder neue Rechner, bis ich einen finde, wo die Tasten nicht vergilbt sind, wo kein Aufkleber drauf ist, wo kein Schalter eingelötet ist, sondern wirklich so, wie sie gerade gemacht sind. Und dann kann man extra nochmal eine weitere Ecke aufmachen, zu sagen, das sind jetzt die Bastelgeräte. Weil es auch üblich war, dass die Geräte bebastelbar waren, was ja heutzutage nicht mehr geht, an den neuen Teilen. Aber eben ganz klar getrennt. Also idealerweise sehen die Dinger wirklich so aus, wie gerade unter Weihnachtsbaum weggehüpft. Mit Originalsoftware, mit Originalverpackung und das ist irgendwie der wichtige Punkt. Und natürlich ist die Sammlung in diesen letzten 10 Jahren, ich habe mal angefangen zusammenzurechnen, ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Sachen. Mir ist ganz schnell schlecht geworden, ich habe dann aufgehört danach zu rechnen, was ich da mittlerweile reingesteckt habe. Die Geräte gehören alle mir und der Raum und die ganze Werbung und die Flyer und die Poster und Plakate, die da hängen, habe ich auch alles bezahlt. Und jetzt kommen wir eben zu dem Punkt. Ich habe da jetzt Mitstreiter, die sagen, ja, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber ich kann die finanziell unterstützen. Da frage ich mich natürlich, okay, in dem Moment, wo ich mich nicht nur öffne und sage, ich teile die Idee, weil ich das alleine gar nicht kann, also ihr könnt euch sehr gerne auch Betreiber des Oldenburger Computermuseums nennen, da habe ich gar kein Problem mit, aber in dem Moment, wo jetzt mehreren Leuten eine Sammlung gehört, und da würde mich auch mal interessieren, ob es das hier bei euch gibt oder im Bekanntenkreis irgendwie, wie wird das geregelt? Also machen die dann bunte und also blaue und gelbe Aufkleber drauf und sagen, das habe ich bezahlt, das hast du gezahlt, oder wird das dann in eine Gemeinschaft überführt und sagt, ab heute gehört uns das allen, was passiert, wenn der eine ausscheidet? Das sind natürlich jetzt so brennende Fragen, die mich interessieren, wenn ich jetzt so einen Rudel von knapp 10 Leuten da habe, die irgendwie sagen, wir möchten Teil daran haben und wir möchten dich auch irgendwie finanziell unterstützen. Und ich wehre immer nur ab und sage, oh Gott, das gibt mir Mord und Totschlag, wenn hier einer rausgeht. So, dann sagt er, nee, der 64er ist meiner, der SX auch und hier der Pet und so, obwohl ich genau weiß, dass ich die bezahlt habe. Das geht natürlich nicht. Also gibt es da Erfahrungswerte? Gar nicht. Also die Sachen, ich nehme an, ihr habt alle irgendwelche Rechner zu Hause in der Sammlung irgendwie ein paar.
Wir haben keine Gemeinschaft, wo wir die dann gemeinschaftlich ausstellen.
Ist also bei jedem so, dass jeder die einzeln für sich hat, bezahlt, sammelt. Keine. Weil irgendwann geht das ja auch mal ins Geld. Also sammeln ist ja jetzt nicht unbedingt das billigste Hobby.
Frag mal den Clemens Krause von Stuttgart, wie der das macht, weil das ist eine Einrichtung der Fakultät eigentlich. Aber der hat auch Eigenrechte drinstehen.
Da kannst du mir dann nachher nochmal den Kontakt geben, das interessiert mich brennend, wie das jetzt weitergehen soll. Also,
wie ist es, wollt ihr Geld wieder, also ist da jemand dabei, der sagt, ich möchte mein Geld später wieder zurück, weil sonst wäre das doch einfach mit dem Verein, dann übergeht es in ein Vereinsvermögen über, mit dem werden Rechner angeschafft, da ist vielleicht das Problem, welcher Rechner wird angeschafft, und wenn jemand eine eigene Kiste bringt, dann kann man das als als Leihgabe oder gegebenenfalls als Dauerleihgabe deklarieren. Und dann ist klar, wenn da einer mal keine Lust mehr hat oder umzieht, dann zieht er seine Leihgabe halt auch ab.
Oder Spende muss dann bei der Übergabe deklariert werden.
Ob es jetzt gespendet oder geliehen ist. Ne? Ja. Ich will nur damit verhindern, dass ich mich jetzt denen öffne und sage, so, das gehört uns jetzt ein, dass irgendjemand beim Rausgehen sagt, so, mir gehört jetzt ein Zehntel davon, ich nehme den und die ganze grüne Gewinnpalette. Also das darf natürlich nicht passieren.
Das geht mir vor allem, denke ich, an der Stelle vielleicht schon sinnvoll.
Mhm. Mein persönliches Problem als Einzelperson, die halt das Geraffel hat, und ich habe sowas wie 15 bis 20 Workstations irgendwie, das Problem ist nicht, die Teile zu kaufen. Die fallen einem wirklich sehr leicht zu, wenn die abgeladen sind in der Firma oder im Institut. Das Problem ist, den Platz zu finden, wo die tatsächlich irgendwo noch hängen können. Das ist das Problem. Und insofern ist, ja, der Verein gibt die große Hilfe, nicht der Hardware-Schiffe. Mhm. Tatsächlich. Also so würde ich das tatsächlich.
Um den dauerhaften Betrieb sicherzustellen.
Ja, damit die nicht in der Garage vergammeln. Ja.
Also die finanzielle Situation bei mir zum Nachvollziehen ist so, ich habe zum Glück einen Bekannten, der über einen sehr großen Raum verfügt, den er mir frei zur Verfügung stellt. Das ist also in dem Moment, wo es zu Hause ausgezogen ist, die ersten Bilder habt ihr ja gesehen, liegt es jetzt seit 7 Jahren da in dem Lager. Das ist an ein Bestattungsinstitut angegliedert, passt thematisch wunderbar. Also ich musste immer erst jetzt 7 Jahre durch Sarglager, um an meinen Raum zu kommen. Das war riesig, vor allem wenn du mal jemanden mitnimmst, um das zu zeigen. Hast du eigentlich ein Problem mit Särgen? Also das lagert da trocken, also es sind super Räume, da kann ich, also viel besser als jeder Scheune und jeder Garage. Auch das weiß ich nicht, wie lange das noch so ist, aber da frage ich auch am besten gar nicht nach, keine schlafenden Hunde wecken. Und die Situation vor Ort ist so, dass ich eine ganz geringe Miete zahle, weil einfach auf dem Vertrag irgendwas draufstehen musste, aber das ist wirklich im Kleckerbereich, aber die mich ganz normal als Gewerbetreibenden, was den Stromverbrauch angeht, einstufen. Das, also eine Idee, die eigentlich 2 Monate hat dauern sollen und jetzt ein Dreivierteljahr dauert, das geht natürlich schon ins Geld. Das ist das eine, da sprechen wir über den Betrieb. Und ich frage mich natürlich auch, wie ist es mit Personal? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich sagen, und ich denke das immer als Analogie zu Modellbahnvereinen, die haben ja auch irgendwie einen festen Raum, die können da schlecht ihre Anlage ständig von A nach B tragen. Da hat irgendwie jeder Zugang und einmal im Monat macht die Tafel auf eine Tür mit Kaffee und Kuchen. Und so ähnlich stelle ich mir das eben im Computermuseum auch vor, dass man sagt, man hat so eine gute Leute, jeder hat bestimmte Systeme, die ihm unterstellt sind, der eine eben nur Atari, der nächste irgendwie, oder nur XL, der andere ST. Betütelt die, guckt bei eBay, ob es da was Neues gibt und sowas, und dann macht man zu festen Terminen eben Öffnungszeiten. Mhm. Aber das ist eben auch die Frage, kann man das durch Enthusiasmus machen oder braucht man da Personal, was man bezahlen muss und geht das wieder zu sehr ins Gewerbliche? Und da, ich habe einfach keine Lust, das Rad neu zu erfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Vereinsgeschichte ja schon irgendwo existiert. Oder also irgendwie Sammlung, die mehreren Leuten gehören, wo ich jetzt gerade rausfinde.
Vielleicht musst du ja nicht mal nur bei Computersammlern schauen, sondern dann halt wirklich bei Leuten, die irgendwo als Verein eine Modellbahnsammlung oder sonst was haben. An und für sich ist da ja auch nicht dann der große Unterschied bei den grundlegenden Fragen wie Betrieb, Besitz etc.
Sowas. Ja, stimmt schon. Also der nächste Punkt ist, ich habe ja jetzt dafür kein Gewerbe angemeldet. Also normalerweise, so rechtlich ist es so, ich habe einen Raum in der Innenstadt privat gemietet und ich lasse abends zu bestimmten Zeiten die Tür offen stehen. So. Das ist so, es ist nichts besonders versichert da, also weder gegen Abfackeln noch gegen, dass die Leute sehr unglücklich stürzen und sich irgendwas brechen. Ich kann da im Grunde nichts ausschenken. Ich würde natürlich gerne irgendwie ein Getränk anbieten, die Leute sollen sich da ja wohlfühlen und 2-3 Stunden zocken. Aber ich kann ja nichts ausschenken, dann müsste ich ja auch wieder Toiletten anbieten und so weiter und so fort. Also das ist alles in einer rechtlichen Grauzone irgendwie. Ne? Die Frage ist natürlich, geht das besser, wenn man das in einer Art von Verein oder Club packen kann?
Ich denke, was besser geht, ist, dass du mal in Urlaub fahren kannst.
Ach, ich bin selbstständig, da ist Urlaub irgendwie jetzt. Irgendwie habe ich vor ein paar Jahren gestrichen, die Vokabel.
Ja, auch wenn Vereinsmann hätte, vor allem gemeinnützig ist, wäre es sicher sehr nützlich, schon mal um Spenden entgegenzunehmen oder um gewisse Seriosität auszustrahlen. Mhm. Das haben sicher Firmen weniger Probleme, mit dem Verein zu verhandeln, als
ja, so eine spinning Einzelperson, die irgendwie, ja, also so trete ich, also so komme ich jedenfalls häufig rüber. Deswegen mache ich bei ganz vielen Präsentationen am Anfang, wie heute auch, erstmal so ein bisschen was Berufliches, dass die Leute dann wirklich sehen, so okay, 15 Jahre Berufserfahrung und macht irgendwie 3D-Grafiken und hat nebenbei eben dieses Hobby und will dafür jetzt irgendwas machen. Also so rüberkommen und nicht so, mein Hauptfokus sind die alten Rechner und alles andere mache ich nebenbei. Dann kommt man vielleicht wirklich ein bisschen, also gerade bei Firmenverhandlungen, ein bisschen falsch rüber. Wie sinnvoll ist es denn, wenn ihr jetzt auf, wie es gerade eben so schön gesagt habe, Normalinteressierte trefft, die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Ausstellung? Weil das ist immer das, was ich versuche, irgendwie Leuten zu argumentieren, die in der Marketingabteilung irgendwo sitzen, die womöglich jünger sind als ich und die eben keinen Bezug dazu haben, wo ich wirklich sage, so, das ist der Wert, das ist wirklich Geschichte. Was habt ihr für Feedback von Leuten oder Lebensabschnittsgefährten oder sonst irgendwie auf die Sinnhaftigkeit dieses Sammelns oder auf dieses allgemein so, okay, das sind doch erst 10, 15 Jahre oder im besten Fall 30 bis 40 Jahre Geschichte, also wenn ich jetzt an den Rechner von 74 denke oder sowas, Für wie sinnvoll wird das erachtet?
Weil der Entgebung aus Deutschen ist es deswegen erfolgreich, weil hands-on ist. Und ich glaube, um die Schuld lassen zu können.
Den Anfang habe ich jetzt nicht ganz gehört.
Also, als Deutsche in der Serie, München, ja. Hands-on, diese Abtreibung, also jetzt völlig egal, was gesammelt wird oder was ausgespielt wird, solange man damit dann Bezug bringt, weil er irgendwas machen kann, wenn halt nur von meinem privaten Umfeld, von Bekannten, alte Rechner, was ist das schon? Und dann sitzt man zusammen und probieren zu sagen, bleibt das kann zwar. Und da wissen sie, wo da kommen die Erinnerungen hoch. Oder die kleinen Kinder springen und das sind vielleicht überdrückt oder kommt ein Buchstabe raus. Also da sind ganz einfache Sachen dabei. Nur, man kann irgendwas aufbauen. Man kann damit spielen. Ich glaube, der Aspekt ist viel wichtiger, als das jetzt 15 Jahre oder älter, alt ist. Mhm. Da gibt es was und jetzt hat man allein. Das, was man benutzt, ist immer schwer reingeschaut. Das heißt, das ist eine Idee. Ich stelle was auf, was alt ist, sondern man kann was nutzen. Es gibt vielleicht, wie du gemacht hast, mit der WI, so als so schaut es modern aus, so war es vor 15 Jahren. Mhm. Also die Verbindung ist viel interessanter.
Genau, also das
sind auch. Die Story schon, das ist das, was es letztes Jahr gab, was nächstes Jahr auch wieder ähnlich geben wird. Es ist eine Gemeinsamkeit dazwischen. Mhm.
Das ist aber auch ein Stück Geschichte auf jeden Fall. Also, wenn man schaut, was in 5 oder 10 Jahren allein schaut, passiert mit der Technik. 10, 20, 25 Jahre.
Ja, ich denke, das ist uns klar. Also, dass wir, die wir ja auch die Einsicht in diese Technik haben und wissen, aus dem Gerät X hat sich heute Technik Y entwickelt. Oder was gab es zwischendurch für Geräte, die im Flop waren, weil sie einfach 5, 6 Jahre zu früh waren, aber jetzt aktuelle Technik sind auf einmal. Also irgendwelche Touchscreens oder sonst irgendwie, wenn ich da an Newton denke oder irgendwas in der Richtung. Aber die Frage ist eben, und da bin ich eben auch nicht objektiv genug, wie wird es von außen wahrgenommen? Werdet ihr, und jetzt nicht, bitte nicht übel nehmen, eher als binige Sammler wahrgenommen oder schon eher als Bewahrer einer Kultur, die sonst flöten geht? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen provokativ gefragt, aber...
Also ich glaube, es ist schwierig, dass die erste Wahrnehmung nimmt langsam ab und die zweite nimmt langsam zu.
Sehr gut, das beruhigt mich sehr.
Ja, Wolf, dir doch recht, dass da jeden Abend ein Haufen Leute auftauchen, wenn du offen hast. Die auch vielleicht sonst nicht so aus der Szene kommen.
Ja, und das ist genau der Punkt, da kann ich ja nicht jeden gleichen Fragebogen ausfüllen lassen. Also ich kann immer nur so langsam nachhorchen und gucken, wie viel Fachwissen ist da. Und wenn die schon mit IC-Bezeichnung anfangen, weiß ich, okay, ne, wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Das kann man auch wirklich nur, was weiß ich, hätte doch nicht eine Mutter mit 2 Töchtern und die sind irgendwie einfach nur Videospiel interessiert. Und wollte sich mal angucken, wie das früher war. Die haben aber null Bezug zu den Maschinen, die da ausgestellt sind. Aber die kommen aus einem ganz anderen Thema. Und sowas finde ich total spannend aufzufangen. Ne? Die einfach sagen, okay, wir spielen gerne zu Hause an der PlayZ. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das vor 20 Jahren funktioniert hat. Und was ich dann eben auch ganz spannend finde, eben wieder Bezug zu Wii, dann bringen die ein neues System raus. Und was kann das? 16 alte Konsolen emulieren. Also ein Sega und ein NES und SNES und sowas. Da denkt sich ja Nintendo auch was dabei. Und die wollen damit ja auch Geld verdienen. Die Dinger kosten, glaube ich, 5 Euro, wenn du sie nachkaufst. Also diese Emulatoren oder beziehungsweise die Software dafür, für die Wii, finde ich total spannend. Also Retro ist definitiv jetzt wieder immer mehr aktuell. Nur eben meine Wahrnehmung oder das, was ich immer fühle von außen, ist eben nicht dieses Bewahrer einer jetzt schon anfänglich musealen Technik, sondern doch schon immer noch ein bisschen mehr Speedy, mehr Sammler. Obwohl alle Sammler sind, glaube ich, Speedy. Wenn einer 3000 Briefmarken hat, ist das auch Speedy.
Aber es ist auch die Frage, ob denn das unbedingt so historisch wertvoll sein muss. Für das Benutzen eines Rechners musst du keine Technikgeschichte kennen. Und das wirst du hoffentlich nie können müssen. Reicht es nicht einfach, wenn es dir Spaß macht und wenn es deinem Publikum Spaß macht und dann vielleicht auch ein bisschen vermitteln kannst, muss es denn den Anspruch haben, historisch genauso wertvoll zu sein wie die Bergbausammlung in deutschen Museen?
Nee, den Anspruch muss es gewiss nicht haben. Aber ich frage mich natürlich, mit welchen Inhalten, und da denke ich vor allen Dingen an diese Themenabende, die ich da mache, also die einfach nur deswegen erfunden wurden, dass man sagen kann, jeden Monat passiert was Spezielles. Das ist nicht nur normale Öffnungszeit und im Grunde kann jeder kommen, sondern man muss irgendwie nach außen kommunizieren, hier gibt es was extra und das gibt es nur heute. Und deswegen haben wir diese Themenabende erfunden und die Frage ist natürlich, wie kann man Themen da stricken, also wie jetzt das erste war ja Jump and Run, also was für Themen kann man da stricken, um auch wirklich die Mutti mit ihrem Töchterlein daher zu kriegen, wo die irgendwie einen Bezug aufnehmen. Und das kriege ich natürlich jetzt aus meinem Umfeld mit, aber das interessiert mich ja auch wahnsinnig bei euch, wo ihr sagt, damit kann ich auch jemanden begeistern für meine Sammlung oder für einen Teil der Sammlung, der im Grunde irgendwie sagt, okay, im Grunde ist das überhaupt nicht meine Baustelle.
Was mich total fasziniert, ist dieses Kapitel der DDR-Computer. Ja. Und was man daraus von offener Struktur der DDR und den Vergleich von BRD und DDR lernen kann. Mhm. Also das ist was, wo man wirklich Geschichte festmachen kann,
an tangierbare Technik oder so. Also Jump and Run sagt vielleicht vielen Leuten nicht so viel, abgesehen davon, dass man spielen kann oder so, dass es eine gewisse Entwicklung gibt. Aber dann eben zu sehen, okay, hier gab es einen Computer, der war gedacht, für die Heimanwendung kam man ins Heim, weil da wurde gebraucht für Wirtschaft oder so. Und daraus folgt dann bestimmte eine Art, wie er gebaut wurde oder so, oder wie er wieder verkauft wurde. Das ist dann wirklich irgendwie erlebte Geschichte.
Ja, finde ich sehr spannend. Kann ich jetzt momentan mit einem einzigen KC, den ich habe, nicht so ganz füllen, das Thema. Aber ich habe ja hier schon ein paar Leute kennengelernt, die mehr als einen besitzen. Vielleicht kann man da ja mal eine Kooperation machen. Auch solche Abende, es gibt ja ganz viele Veranstaltungen mittlerweile, die sich eben mit der Musik auseinandersetzen, die damals entstanden ist. Also jetzt irgendwie neue Musikstücke machen, aber mit Sit-Sound, dass man irgendwie sagt, da wird aufgelegt und eben auch nebenbei könnte man spielen. Also schon eher so eine Jugendkulturveranstaltung daraus machen. Solche Gedanken schwimmen da im Hinterkopf rum.
Ich habe noch eine Frage. Du sagst, Homecomputer sind dein Fokus, aber Homecomputer sind ein ziemlich abgeschlossenes Thema. Also, weiß ich, ob PC heutzutage als Homecomputer im klassischen Sinn bezeichnen würde, ist es nicht irgendwie ein Problem, dass es vielleicht der Markt historisch abgeschlossen ist?
Also für mich ist es eher angenehm, weil ich weiß, es gibt einen gewissen Rahmen, auf den ich mich fokussieren kann, was auch das Nachgucken und Sammeln angeht. Homecomputer sind nach meiner Definition, ich weiß, dass es nicht jedermanns Definition ist, die Geräte, die sich das erste Mal irgendwie 1977 hat jemand erlauben können, auf den Tisch zu stellen, zu Hause und nicht nur für den Bürogebrauch, weil die Dinger 15.000 Mark und mehr gekostet haben, sondern irgendwie eine Art von 5.000, 6.000 Mark, Apple II beispielsweise oder eine PET, und irgendwie tatsächlich auch meinte, oh, da kann ich zu Hause mit Vokabeln lernen. Also das ewige, dann 20 Jahre benutzte Argument, als nachwachsende Generation. In dem Moment ist dieses Argument erfunden worden und 20 Jahre lang gebraucht mindestens. Also wirklich Computer, die nicht auf IBM-kompatibler Basis bestehen und die für den Gebrauch gedacht sind. Das ist so meine Definition von Homecomputer. Eben keine Großrechenanlagen. Ich habe natürlich auch so ein Rudel, wie wir es hier auch, das finde ich sehr schön, die Ecke, so einen Datenträger-Boost, wo man einfach zeigen kann, so ja, es wurde auch mal auf Microdrive abgespeichert oder mal irgendwie auf 3-Zoll-Disketten, die auch fast keiner kennt im normalen Leben. Also dass da noch ein bisschen was anderes kommt. Aber ich finde es halt ganz angenehm, dass es in sich abgeschlossen ist, dass man den Leuten sagen kann, das ist etwas, was du eventuell auch aus deiner Vergangenheit kennen könntest und wo sich am ehesten Bezug zu dieser Computersammelei aufbauen lässt. Bei Workstations halt ist es viel, 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 viel komplizierter, weil das eben noch mehr rausgerückt ist aus dem normalen Alltagsfokus. Großen Rechenanlagen sowieso. Also das ist einfach schon am meisten an den Besucher dran. Das ist halt einfach total populistisch gedacht von mir, aber so soll es ja auch sein. Genauso eben auch das Thema Jump-and-Run-Spiele. Ich muss ja jetzt erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit machen, deswegen nehme ich am liebsten Themen, die jedem irgendwie was sagen können.
Wir hätten ja auch eine Gelegenheit für diesen Grasbrunner-Sammler. Ich war vielleicht der östlich von München gewesen, diese Sammlung ordentlich aufgeräumt. Ein Herr Keins, glaube
ich. Wolfgang Keins Huber.
Keins Huber,
ja.
Ich habe mir mal verzählt, er hat einmal so ein Software programmiert für C64 und dann für so Holzverwaltung. Die Anekdote war, dass er jemanden abdenken wollte, wo es die PCs eigentlich gab. Und hat auch nur 15 Jahre das Ding dann tatsächlich
produziert. Noch mal weiter benutzt hat.
Also die Geschichte, ich habe es eben eine Kiste, die eigentlich Spielkiste versteckt ist, die ist aber jahrzehntelang hardcore verwendet worden. Welche Anekdote gibt es dazu?
Ja.
Also, wie viel haben die Leute Bezug zueinander? Die kennen jemanden, der hat da quasi irgendwas Flashback nochmal ausgepackt und fangen jetzt wirklich eine alten Kiste an oder sowas. Aber da wieder Bezug aufbauen kann, quasi auch schon einen Daumenbezug kriegen kann. Es ist unterschiedlich dabei, die Leute können ein bisschen was beitragen. Wenn da gerade irgendwo ein Zettel ausgestellt ist, so ein Gästebuch, was dann an Eigenartigkeiten rauskommt, die vielleicht einmal eine so eine Glasscheibe anpacken, dann wäre es so popular. Die anderen Leute haben auch schon Erfahrungen damit gemacht.
Also das merke ich ganz häufig, also seit die Ausstellung dauerhaft ist und das in der Presse ist, kommen die Leute auch von sich aus und fragen, kann ich hier meinen Rechner abgeben? Ich habe den schon 5-mal von links nach rechts geräumt und wollte schon 10-mal wegschmeißen.
Das mache ich eben, ja.
Genau. Bei euch hat er irgendwie, kriegt er eine späte Ehre. Ja. Und den Leuten ist unheimlich wichtig, ihre Geschichte mit dem Rechner abzugeben. Also das ist kaum einer, der sagt so, hier ist die Kiste, tschüss. Sondern meistens packt er noch alles ein, oh, hier, dann habe ich dies gemacht und damit habe ich das gemacht. Ich habe neulich einen Juristen da gehabt, der hat ewig lang mit dem 128er, also auch im 128er Modus, seine Urteile geschrieben. Bis weit in die 90er rein. Und da hatte ich irgendjemanden, der hatte, was war das, ein Compact Portable? Der ist jetzt nicht in der Ausstellung gelandet, eben weil er schon zu PC-kompatibel ist. Der hat damit irgendwie ewig lange Statiken für Schiffe, für Schiffsbau berechnet und so. Also diese Geschichten, er gibt die Software ab, erzählt mir, wie ich sie starten kann. Also inhaltlich verstehe ich davon nichts, aber ich kann die Geschichte weiter transportieren.
Das ist was ich meinte, wo man sagt, diese Erfahrungsberichte, die werden bei so einer Wechselausstellung präsentiert. Ich habe eine ganz unschöne Kiste. Die dient dazu, Urteile zu machen, Holzberechnung zu machen. So was habe ich als Kisten, was er alles kann, was mit dem man anschaut.
Ja, wenn ich genug von diesen Anekdoten zusammen habe, könnte man das dann wieder zu einem Themenbereich machen. Genau.
Das wäre sehr wichtig.
Ja. Vielleicht
irgendwo
der einartigste Rechner des Monats.
Eigenartigste Anwendung für diesen Rechner des Monats. Stimmt, das ist eine schöne Idee, das finde ich sehr gut.
Ich möchte einerseits nochmal eingehen auf die praktisch deine interne Innenorganisation und dann auf Außenorganisation. Fangen wir mal mit der Innenorganisation an, weil ich mache das vor einem Jahr dann weiter. Ich bin Mitglied in einem Verein, der sich so 1990 gegründet hatte in Braunschweig, so für lokale Internetnutzer. Der ganz frühen ersten Stunde, weil es gab noch keinen Provider. Ne? Frühe 90er das Problem, wie komme ich rein, wo ist das Internet? Ist als eingetragener Verein organisiert und diese, und zwar so, früher sogar gemeinnützig. Das macht extra Arbeit.
Das Gemeinnützige oder das Vereinsmeiereien?
Das Gemeinnützige. Weil bei dem Gemeinnützigen musst du dann trennen zwischen einem gewerblichen Bereich, falls du mal Eintritt nehmen solltest, ja, oder Getränke einkaufen oder sowas, ja, und dem nicht gewerblichen, im gemeinnützigen ideellen Bereich. Da dürfen Querfinanzierungen immer nur in eine Richtung gehen, so. Du musst Steuererklärungen richtig abgeben, irgendwie so alle zwei Jahre. Es ist ein Aufwand, der bei unserem kleinen Verein mit so viel 12 Leuten nicht einfach keiner machen. Du musst eine richtige Buchhalterin so ein bisschen führen, also Kasse führen. So. Ja, das musst du sowieso machen, weil du hast ja sowas wie Miete zu zahlen, Strom zu zahlen.
Und dann bezahle ich jetzt einfach aus meinem normalen Portemonnaie. Also es gibt keine extra Buchführung den Kram dann.
Anyway, wie du dich da organisierst oder sowas, musst du tatsächlich gucken. Das Wesentliche ist, dass du die Leute auf Stange hältst und so ein bisschen Sachen auf Schultern verteilen kannst.
Ja.
Und dafür dürfen die dann auch nicht zu abgedreht sein und an einer einzelnen Person hängen. Also rechtzeitig umverteilen, damit man sowas wie die Ferienvertretung machen kann.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Zu stark organisieren vielleicht nicht aus eigenem Interesse hin. Wozu braucht man eigentlich einen Verein? Fragen wir uns die ganze Zeit, wirst du dich dann auffragen.
Wenn es mehr Arbeit macht als Sinn schafft, ist natürlich...
Ja. So, jetzt komme ich zu dem Bereich Außenverhältnis. Und zwar, ich finde, du solltest in Kontakt treten mit zwei Stellen, ganz wichtig. Du hast vorher so ein bisschen Skrupel, darf ich das Wort Museum verwenden, bei Oldenburger Computermuseum. Mit Museum hast du definitiv kein Problem, kann ich dir sagen. Du hast ein potenzielles Problem mit dem Wort Oldenburger. Weil ihr habt bestimmt bei euch auch so etwas wie ein Amt für Stadtmarketing.
Ja, klar.
Genau. Und von dem müsstest du dir für das Oldenburger das okay geben lassen. Ansonsten fährst du gefahrenlos mit Computermuseum in Oldenburg. Das kann dir niemand nehmen, aber das Oldenburger heißt, es kommt
irgendwie
vielleicht potenziell von der Stadt mit dem Platzhändler und so. Klären euch Missverständnisse auf und du willst ja zusammen, und das Wesentliche ist Amt für Stadtmarketing, das sucht eigentlich genau Leute für dich, ja? Also Leute wie dich, du machst Aktivität, du machst was Attraktives in der Stadt, was Leute hinziehen, also das suchen die. Von denen müsstest du auch sowas wie Finanzierung eventuell kriegen. Ja?
Das war gleich die zweite Frage, muss ich gleich einhaken, als ich den Stempel bekommen habe, offizielles Projekt Stadt der Wissenschaft, gesagt, ey, das ist ja super, kriegt ihr wenigstens Zuschüsse, um Flyer zu drucken, und nee, tut mir leid, wir sind total unterfinanziert. Also das
aber trotzdem, das sind die Leute, die im Zweifelsfall länger über die Töpfe haben und dann auch vergeben und so, ne? Was da draußen, ich weiß nicht, Braunschweig war letztes Jahr Stadt der Wissenschaft sowas, und ich glaube, sowas wie 2000 Tacken war immer sozusagen der kleine Minitop für einen Teilnehmer. Und ich weiß nicht, in welche Richtung diese 2000 Tacken geflossen sind. Jetzt, die andere wichtige Sache ist, ihr habt Informatik in Oldenburg an der Uni, ja? Und alle Studiengänge haben immer das Bedürfnis, dass sie Nachwuchs dann kriegen, neue Studierende. Und die Informatik hat ein riesiges Problem, Nachwuchs zu finden. Also sie brauchen irgendwelche Helfer, die sagen, hier, Computer sind spannend, sind toll.
Und die brauchen auch Leute wie dich, ja, die Leute schon eben lange bevor sie das Abi machen, ein bisschen heiß machen auf die Thematik. Hab keinen Stress, der Nachfolgevortragende bin ich. Ja.
Ach so, ne? Aber man merkt, wie sich da durch die kleine Scheibe kommt. Das ist jetzt drängeln oder so. Macht er mich ganz entspannt.
Und geht zur Uni hin und versucht so was wie eine, ich sag mal ja, so eine konkurrierende Stelle zu sein. Ein alter Nachbar von mir in Braunschweig macht zufällig jetzt in Braunschweig das Haus der Wissenschaften, was sich nach diesem Jahr der Wissenschaft etabliert hat in dem Zeitraum so. Und ich weiß ja, die buchen immer Events und Kontakte und so. Da kann ich auch mal einen Kontakt schaffen.
Also das, hilft das, ne? Der Aufruf geht natürlich an alle. Also ich bin zu allen Kooperationen, wenn sie irgendwie machbar sind, also mit dem Auto hinfahrbar oder teilfinanzierbar, sonst sofort offen. Also wenn irgendjemand sagt, ich komme mal da vorbei, ich stelle da irgendwas aus, Geräte, die ich nicht habe, Sonderausstellung oder ich fahre mit einem Teil meiner Geräte irgendwo hin, sofort. Ich bin da zu jeder Standtag bereit.
Aber ich sollte dich fragen, ich habe schon mal bei Optiker aussteigen.
Ja.
Gibt es nicht irgendwie so eine Art Fußgängerzone, hier sind Verein zur Werbung oder so?
Ja, ja, ja. Aber da, also da, ich bin also in Oldenburg auch aus anderen Gründen relativ bekannt und also auch dadurch, dass ich ja ständig Grafiken mache, was ich ja eben gezeigt habe, die in der Stadt hingestellt werden, weil irgendwo ein Haus gebaut wird oder die Fußgängerzone umgebaut wird und sowas. Mein Name ist da schon ein Begriff und deswegen habe ich es auch nicht kapiert, dass ich bei denen überhaupt momentan kein offenes Ohr gefunden habe. Es gibt sowas, die City Marketing. Jetzt kommt doch ein Drängler.
Nein, ich drängle nicht. Das, du weißt gar nicht, wie das zugeht, wenn ich anfange zu drängeln.
Achso, ja. Aber ich fände es jetzt mal drauf an. Also da war ich jedenfalls und die waren total uninteressiert. Vielleicht kann ich jetzt nach einer gewissen Zeit, wo ich sage, 450 Leute da gewesen, dann nochmal ein bisschen anders auftreten, aber anfangs...
In dem Fall würde ich die sich verlaufen haben, aber mitzählen.
Machen wir plus 50, ist auch gut.
Ich war eine so Geschichte, kennst du das von einem Heimat Dorwald, das Stadt ist nicht so klein, 14.000 Leute. Da ist dieser Verein mit dabei, also für die Geschäftsleute, sucht da jemand, der Aktionen macht oder wenn sie irgendwas anleihen oder eigentlich Arbeit macht. Machen sie da eventuell irgendwie so eine Kooperation draus, wenn man nicht offiziell ist, sondern nur so gegenseitig unterstützen in gewisser Weise, ob es hier ist oder finanziell ist, eine ganz gute Frage. Dann war der Bock vielleicht sich, okay, kannst du das über Werbeplakat auslegen dafür, machst du immer dies oder jenes einmal.
Also zum Beispiel habe ich da jetzt eine einzige Druckerei gefunden, die gesagt hat, okay, wir sind bereit, wenn wir da unser Logo in gewisser Größe mit draufdrucken, finanzieren wir den Druck. Aber das war anfangs eben auch nicht drin. Das geht jetzt erst mit einem gewissen Teilerfolg, jetzt nach dem ersten halben Jahr, um zu sagen, die Flyer sehen die Leute auch. Also ich drucke nicht irgendwas, was bei mir in der Schublade landet, sondern es hat eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich am Ende der Periode, also da werde ich jetzt im August nochmal, also im letzten Monat dann richtig rumrühren, so viel und so gute Zahlen vorweisen kann und vielleicht auch die ersten Kooperationen vorweisen kann, dass andere anspringen. Du brauchst ja erstmal ein Zugpferd, was sagt, ja, an die Idee glaube ich, da mache ich irgendwie mit, dass andere sagen, okay, wenn der daran glaubt, dann bin ich auch irgendwie dabei. Aber soweit ist es halt noch nicht.
Es ist nicht das offizielle, also Marketing-Business, sondern eigentlich der eigene Unternehmen. Oder der Besitzer links und rechts, also die eigene offizielle Beziehung.
Ja, es gibt jetzt Vereine, die für einzelne Straßenzüge die Werbung machen. Also da gibt es genug Vereinigungen, nur da muss man halt erstmal einen Fund haben, womit man wuchern kann. Und das muss man jetzt erst ein bisschen in der Zeit ein bisschen aufbauen, dass es dann da ist.
Eine Sache noch, weil für das Stichwort Eintrittsgelder geflossen ist oder gefallen ist. Da wäre ich an einer Stelle auch noch vorsichtig. Ich sage nur Glücksspiel. Oder Spielautomaten, nicht, dass man dir sowas dann...
Also ich nehme keinen Antrag.
Nein, aber wenn du sowas machen solltest, und Stichwort Vergnügungssteuer, also es fallen Sachen an, weil da kommst du nicht drauf.
Ja. Also ich habe alles vermieden, was irgendwie nach Ausschank, nach Brötchen, nach Büchern, die ausliegen, die man kaufen kann, also nichts kommerzielles. Wirklich alles ist da komplett geldfrei. Und ich habe selbst versucht, ich bin am Anfang von Oldenburger Buchladen zu Buchladen gerannt, ich habe gesagt, könnt ihr nicht, ich habe da jetzt in der Ausstellung, könnt ihr nicht irgendeine kleine Ecke aufmachen, die sich speziell ist auf solche, auf die Titel, die da vorne liegen, spezialisiert. Ich kann mir vorstellen, dass der Umsatz hochgeht. Aber auch da nicht mit mich. Also das war so ein, hat ihn nicht interessiert.
Was Spielautomaten könnte
in dem Zusammenhang. Aber der Hinweis ist gut. Also deswegen werde ich es auch so lange, also jetzt bis August auf alle Fälle unkommerziell halten. Und wenn wir dann wirklich sagen, es gibt eine Art von Verein, dann werden wir es auch gleich nochmal sehen.
Ich glaube, du musst einen Juristen finden als Mitstreiter.
Ich glaube auch. Das,
der mit dem C128.
Ja, vielleicht hat der ja Lust. Also das ist so ein deutlich pensionierter Richter, aber vielleicht hat der ja tatsächlich seinen Spaß. Der ist jedenfalls schon dreimal von sich ausgekommen und hat gesagt, oh, ich habe noch eine Kiste gefunden und noch eine.
Genau, da kommt die nächste Frage. Willst du nicht mal auftauchen und was dazu sagen abends bei so einer Veranstaltung?
Ich habe dich schon besucht. Ja, ich bin hier.
Ja. Können direkt abklatschen gleich dann.
Okay, ja. Also wir wollten dich jetzt nicht unterbrechen.
Nein, ich finde es riesig, was für ein Interesse besteht. Ich danke für euer Feedback. Also ich bin über die Internetadresse zu erreichen. Ich kann auch gleich noch irgendwie meine Nummer geben, also wenn irgendwie noch was kommt. Ich bin da wirklich für alles offen, für jede Anregung. Dass jemand mal besuchen will. Ich mache es für euch auch gerne außerhalb Dienstags und Donnerstags auf. Also bitte sprecht mit mir, wenn irgendwas ist. Und erstmal vielen Dank.
Also wenn jemand tatsächlich mal sich so weit nach Norden verirrt, man muss auch festhalten, Oldenburg ist nicht nur tatsächlich eine selbstständige Gemeinde, sondern sogar eine Stadt.
Genau, ich muss es nochmal...
Sogar eine Übermorgenstadt.
Dir zu Ehren, habe ich dann noch eine Folie eingefügt.
Ach, das da oben ist auch noch Deutschland.
Vorsichtig, das da oben ist Deutschland.
Bitte? Das ist der Freistaat Außenbereich.
Freistaat Außenbereich. Das sind die Gebiete.
Nein, ich habe es nicht
gemacht. Also erstmal danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass hier so etwas zu machen.
Riesig. Das VCF ist für alle da, die das machen wollen. Es gibt hier niemanden, der irgendwo hier die Stammveranstaltung oder sonst was ist. Wer was hat, wer was machen will mit klassischen Computern oder einfach mit cooler Technik. Hier kommt sie her. Hier habt ihr Platz. Selbst aus Oldenburg.
Auch! Und ich möchte das absolut von Venue sein.